Echte Männer reden, der Podcast mit Christian.
Und Rüdiger. Hallo lieber Christian, schön, dass du da
hallo
bist.
Rüdiger. Ja, danke.
Jetzt müssen wir vorab natürlich was aufklären. Manche sind jetzt in Schockstarre und denken sich, wo ist denn der Jan? Denn der ist natürlich fester Bestandteil dieses wunderbaren Podcasts Echte Männer reden. Und an dieser Stelle, Christian, senden wir mal ganz liebe Grüße nach Krefeld.
Ja, liebe
Dort
Grüße.
wird nämlich gerade ein Haus gebaut. Und ich weiß nicht, ich durfte mich mit dieser Dynamik auch schon mal beschäftigen. Und jetzt ist Jan damit beschäftigt. Da muss man ja wirklich auch dafür sorgen, dass die richtigen Dinge zur rechten Zeit entstehen. Ja, und deswegen ist er da jetzt gerade eingebunden. Und deswegen haben wir gesagt, wir muten es uns mal zu, Christian, dass wir das alleine machen, ne?
Ja, schade, aber so ist es
Aber
jetzt und
so ist es.
Absolut nachvollziehbar.
Bringt mich natürlich in die Verlegenheit. Ich überlasse ja manchmal so Expertisenteile dem Sozialwissenschaftler Jan. Jetzt muss ich aus meiner sozialarbeiterischen Praxis gucken, dass ich eventuell da die Fachlichkeit hochhalte. Aber ich habe ja dich an meiner Seite. Also, Christian Bustamante ist seit über einem halben Jahr inzwischen unser
Ja,
Kollege.
September 2024.
Genau, Kollege in der Jungen Väter-Männerarbeit des SKM-Bundesverbandes. Dort für das Themenfeld Väter, insbesondere, jetzt hilf mir mal eben, wie heißt dein Projekt?
Jugendliche Väter im Blick.
Jugendliche Väter im Blick verantwortlich. Weiterhin ist Christian studierter Pädagoge, systemischer Familienberater und Familientherapeut. Berater, er schüttelt den Kopf,
Systemischer Berater und
Familienberater. Guck,
Familienberater.
gut, dass ich hier nicht alles alleine machen muss, dass du aufpasst. Ja, ich glaube, die Selbstbeschreibung Väterberater passt auch und du hast deine Diplomarbeit schon zum Thema Facetten der Vaterschaft geschrieben und damit steht irgendwie auch die Überschrift: Wir reden über Väterarbeit, Väterberatung. Ja, Christian, erzähl mal, was macht man denn als Väterberater, du hast lange in der Schwangerschaftsberatungsstelle gearbeitet und warst dort schwerpunktmäßig für die Väter zuständig oder die kamen auf jeden Fall zu dir.
Genau. Ja, das war tatsächlich nicht nur schwerpunktmäßig, sondern exklusiv. Natürlich durften die Partnerinnen mitkommen, aber das ist tatsächlich eine Besonderheit in der Erzdiözese Köln. Also dieses Schwangerenhilfenetzwerk Esperanza, das ist ja ein bundesweites Hilfenetzwerk. Und es gibt aber tatsächlich die Besonderheit in der Erzdiözese Köln, dass diese Schwangerenberatungsstellen der Esperanza alle noch einen Väterberater an die Seite gestellt bekommen. Da sich alle werdenden Väter und auch Väter von Kindern bis von 0 bis 3, weil die Schwangerenberatung gehört ja zu den frühen Hilfen, sich mit allen ihren Fragen und Bedarfen an die Väter, an den Väterberater, den jeweiligen, wenden dürfen. Wir können vielleicht nachher auch mal in die Shownotes verlinken, wo es die überall gibt, weil ich glaube, dass das für den einen oder anderen werdenden Vater ganz spannend sein könnte.
Ich geh mal, also ich finde, das hast du systemisch, so das System und die Struktur schon mal gut erklärt. Ich stelle mir das jetzt vielleicht mal etwas klischeehaft vor. Meine Frau, meine Freundin, eine Frau legt mir einen Schwangerschaftstest vor und sagt: Guck mal, Schatzi, es ist soweit. Wir werden Eltern, du wirst Vater. Mit welcher Motivation kommen die Männer zu euch? Also es gibt ja ein sehr natürlich auch berechtigterweise ein sehr ausgebautes Hilfesystem für die Mütter. Ne? Die sind ja insbesondere auch mit der körperlichen Beauftragung des Schwangerseins beauftragt und brauchen da die entsprechende Unterstützung. Wie kommen die Männer zu dir? Also werden die mitgebracht, du gehst jetzt, also von ihren Partnerinnen, du gehst jetzt in die Väterberatung oder kommen die mit eigenen Themen oder ist es ganz unterschiedlich? Denn ja, zumindest da, wenn man Eltern wird, ist die Aufgabenteilung ja erstmal biologisch ein Stück weit klar.
Also ja, du sprichst da eigentlich einen guten Punkt aus meiner Sicht an, weil es ja tatsächlich so ist, dass eine werdende Mutter wirklich automatisch in ein Hilfesystem integriert wird. Ja, also du hast auf jeden Fall Kontakt zur Frauenärztin, du hast Kontakt zu einer Hebamme, stehen dir verschiedene andere Kontaktmöglichkeiten auch noch zur Verfügung, wo du vielleicht gegebenenfalls auch hingeleitet wirst, zum Jugendamt zum Beispiel, wenn es, wenn es da Hilfe bedarf. Und als Mann hast du das tatsächlich erstmal nicht, wenn du Vater
Genau.
wirst, ja?
Also
Also es
es
gibt
steht erstmal so die Gesundheit der Mutter und
und die
und der
Entwicklung des
Schutz des
Kindes,
Kindes so im
ja.
Fokus, ne?
Genau, aber über dieses Hilfenetzwerk hast du natürlich als Mutter auch immer die Möglichkeit, Themen anzusprechen, die dich vielleicht über deine körperliche Gesundheit und die Entwicklung des Kindes beschäftigt und findest da auch einen Ansprechpartner.
Ja.
Und das haben die werdenden Väter per se eben erstmal nicht. Und deswegen fand ich das ein ganz spannendes Thema. Ich habe lange Zeit in der Arbeit mit Jugendlichen gearbeitet und nach der Geburt meines zweiten von drei Kindern habe ich dann dieses Stellenangebot gesehen in der Väterberatung. Ja, und jetzt hast du ja gefragt, mit welchen Themen kommen dann die Männer dahin und ob die dahin geschleppt werden. Und auch das kann natürlich passieren. Also, dass die Männer erstmal nur mitgezogen werden von ihren Partnerinnen oder ich habe durchaus, also ich habe nicht durchaus, ich habe Kurse gegeben, auch im Geburtshaus
Ah
für
ja.
werdende Väter zu verschiedenen Themen. Und da war es tatsächlich oft so, dass ich schon in der Anmeldung gesehen habe, da wurde der Mann von seiner Partnerin angemeldet. Ich habe das dann auch immer mit den Männern besprochen. Wie seid ihr denn hier auf den Kurs gekommen? Da habe ich schon auch öfter die Antwort bekommen, ja, meine Frau hat mich
Meine Frau
angemeldet
hat
oder
mich
meine
geschickt.
Partnerin hat mich
Ja.
angemeldet. Das war dann wahrscheinlich meistens zu den Themen Elterngeld und Elternzeit. Da können wir vielleicht nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil das erstmal technisch klingt, aber eigentlich ganz viel aufmacht für werdende Eltern, was dann später die Verteilung der Care-Arbeit betrifft. Aber es waren durchaus natürlich auch Themen wie Trennung und Scheidung, Fragen zum Umgangsrecht, zum Sorgerecht, weil es ja statistisch tatsächlich so ist, dass auch Eltern von relativ jungen Kindern sich häufig trennen, weil es diese unglaubliche Belastung erstmal gibt in den ersten Jahren, eine
Du
ganz
meinst
neue Rollenverteilung.
junge Eltern sich trennen. Du hast gerade gesagt, die Eltern von jungen Kindern trennen sich. Also
Ja,
die
also
Eltern trennen sich, wenn
die
die Kinder noch klein
Scheidungsrate im
sind.
ersten Jahr nach Geburt ist
Ja.
vergleichsweise hoch,
Okay.
weil eben diese Belastung auch so hoch ist. Ja, wenn ich
Ja.
ganz neu in diese Situation komme, da vielleicht eher reingestolpert bin, noch gar nicht so weiß, wie wirklich hoch diese Belastung ist, der Schlafentzug, die Veränderung in der Partnerschaft, solche Dinge, dann ist leider tatsächlich die Trennungsrate in der Phase auch relativ hoch. Das heißt,
Das
das waren Themen.
spricht ja dafür, dass gerade auch dieses erste Jahr, wenn ein Kind in die Familie kommt, zur Welt kommt, in die Partnerschaft kommt, das ja in der Regel auch ja immer beschrieben wird als etwas sehr, als ein sehr tolles Ereignis. Das ist ja natürlich irgendwie auch so, da kommt ein neuer Mensch auf die Welt. Es birgt aber auch das Risiko von Krisen.
Absolut. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielen neu oder erstmals werdenden Eltern gar nicht so bewusst ist, weil natürlich, und das ist ja auch richtig und schön so, erstmal diese Vorfreude einfach überwiegt und man sich auf dieses neue Ereignis einfach freut, gemeinsam und dann vielleicht manchmal auch etwas überrascht ist, mit wie viel Anstrengung und Arbeit das aber verbunden ist. Und ich glaube, es lohnt sich sehr, für beide, aber eben auch für den Vater, sich vorab damit auseinanderzusetzen, was kommt da jetzt auf mich zu und wie möchte ich diese Rolle leben. Und das hatte ich durchaus auch Väter, das waren für mich eigentlich immer ganz spannende Fälle, Männer, die gesagt haben, entweder gemerkt haben, die schon Vater waren und gemerkt haben, irgendwie, ich bin zu aufbrausend oder ich finde meine Rolle nicht richtig oder ich habe das Gefühl, ich werde der ganzen Sache nicht gerecht. Oder auch tatsächlich Männer, die noch gar nicht Vater waren, aber gesagt haben, also ich bin groß geworden. Oft ist es, war es tatsächlich mit einem Vater, den ich eher als abwesend empfunden habe, einem Vater, den ich als emotional distanziert empfunden habe. Ich möchte das gerne anders leben. Das fand ich immer ganz toll, wenn jemand sich schon vorab quasi gesagt hat, ich möchte damit anders umgehen. Und du weißt das ja, Rüdiger, eigentlich besser als ich, weil du ja dieses Hilfenetzwerk Echte Männer reden aufgebaut hast und auch gemeinsam mit Andreas die Weiterbildung zum männerfokussierten Beratung konzipiert hast, dass es Männern generell nicht so ganz einfach ist, in Beratung zu kommen, über Gefühle zu sprechen. Und umso schöner fand ich es, wenn ich dort Männer treffen konnte, die das machen wollten. Und es ist mir, glaube ich, aber auch immer wieder gelungen, auch Männer dorthin zu bringen, die vielleicht erstmal mit einem anderen Thema gekommen sind, das aber als Aufhänger zu nutzen und zu sagen, jetzt lass uns mal damit auseinandersetzen, wie möchtest du denn dieses Vatersein leben?
Du hast ja so zwei Dimensionen beschrieben, dass wenn ich als Mann Vater werde, dass einmal schnell so dieser Film abläuft, wie habe ich denn meinen eigenen Vater erlebt? Und damit bin ich ja irgendwie auch wieder in dieser Kind- und Sohnrolle, verbunden mit der Frage, wie will ich sein, ne? Und ich kenne das zumindest so aus meiner Kindheit und Jugendzeit, wenn man sich so auch so Männerfilme und Serien angeschaut hat. Das ist heute oft ein bisschen differenzierter, aber wo es irgendwie so geht, ich bin genau wie mein Alter oder ich möchte nicht so sein wie mein Alter. Also da kommen die Väter, finde ich, oft in meiner Erinnerung zumindest, was ich so gesehen habe, nicht so gut bei weg. Genauso wie du das so gesagt hast, abwesend, emotional distanziert. Und das dann ja manchmal so zu so einem Impuls führt, ich will das ganz anders machen, was natürlich auch Gefahren in sich birgt, ne, dass man dann in so eine andere Richtung irgendwie dann drüber ist, ne, irgendwie nur, vielleicht jetzt im Extrem nur da ist und allen irgendwie auf den Keks geht, weil man sich überall einmischt, was auch immer. Das ist aber ja irgendwie ein richtiger Rollenfindungsprozess. Und ja nicht nur mit mir, also den kann ich natürlich zum Teil mit mir selber und meiner Biografie ausmachen, aber ich muss, da ist ja irgendwie auch ein Kind, was mit mir im Kontakt ist. Also so dieser Gedanke, ja, da ist ein Baby, also Babys haben ja von vornherein irgendwie auch eine Persönlichkeit und machen irgendwie ihre Grenzen sichtbar. Und dann gibt es in der Regel noch eine Partnerin, vielleicht auch noch Eltern, Großeltern, die Erwartungen an mich richten. Das klingt ja nach ganz schönen Herausforderungen, mit denen du da auch in der Väterarbeit Herausforderungen, ja, Herausforderungen sind es schon, aber mit einer ganz schönen Themenvielfalt auch konfrontiert bist.
Total. Ja, und ich glaube, diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass ich das mit mir alleine ausmachen kann. Und natürlich auch mit dem Kind. Und das Kind kennt dich aber erstmal so, wie du bist. Und für dein Kind bist du auch immer erstmal, wenn du es einigermaßen machst, bist du für dein Kind auch erstmal ein großer Held. Das kommt auch mit, finde ich, mit großer Verantwortung, ja, dass du dieser Rolle gerecht wirst. Aber spannend ist tatsächlich auch das Thema, der sich verändernden Beziehungen in einer Partnerschaft, weil wenn du noch keine Kinder hast, dann kennst du dich ja erstmal nur auf einer Paarebene. Du hast dich aber noch nicht als in deiner Elternrolle kennengelernt. Und da kann es tatsächlich auch dann mal krachen, weil natürlich jeder wird unterschiedlich sozialisiert, jeder hat Vorstellungen davon, wie es sein soll oder nicht sein soll, die oft eben aus der eigenen Biografie herrühren. Und wenn ich dann plötzlich merke, okay, bisher lief es eigentlich ganz gut, aber der oder die möchte seinen Eltern sein ja so ganz anders leben, als ich das dachte. Dann kannst du auch ziemlich knallen und das, ne, also werden da durchaus auch Paarberatungen angeboten. Das habe ich dann gemeinsam mit meiner Kollegin und Leitung gemacht. Das waren auch immer spannende Themen, wo man dann dran arbeiten konnte.
Gibt's, wenn du mal an deine Arbeit zurückdenkst, so einen werdenden Vater oder einen Vater, der dir mit seinem Thema im Gedächtnis geblieben ist, kannst du da mal was aus der Praxis erzählen?
Ja, kann ich auf jeden Fall. Jetzt muss ich gucken, dass ich, aber ich nenne ja keine Namen, die.
Genau.
Also, was mir, glaube ich, besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist der Fall von einem Vater, der spät und ungeplant Vater geworden ist, eher aus einer Affäre heraus und es sich dann herausstellte, dass die Mutter sich selber nicht in der Lage sah, sich um das Kind zu kümmern oder erstmal nicht in der Lage sah, sich um das Kind zu kümmern. Der Mann war da schon über 50 Jahre alt oder Anfang 50 und der hat das, finde ich, ganz toll geregelt. Der hat gesagt, das ist jetzt so, ich übernehme jetzt hier die Verantwortung. Und muss man aber sagen, leicht gemacht wurde es ihm tatsächlich nicht, weil es eben, glaube ich, auch immer noch, auch auf Pädagogenebene, auch auf Jugendamtsebene, ganz oft die noch so Scheren im Kopf gibt, kann das eigentlich der Mann überhaupt, ja? Und müssen wir da jetzt nicht gucken, dass wir die Mutter wieder stärker einbinden? Das war in dem Fall aber aus meiner Sicht, ich bin da jetzt vielleicht auch ein bisschen parteiisch, weil ich ja mit dem Mann viel gearbeitet habe, die deutlich bessere Lösung fürs Kind, aber das war gar nicht einfach durchzusetzen.
Ja, aber das ist ja dieser Teil, wo wir ja merken, wie wirksam auch Geschlechterrollen Bilder sind. Und es gibt ich weiß nicht, ob es mal eine Kampagne war, aber das entspricht ja auch ein bisschen meiner und ich glaube auch unserer Überzeugung, wenn man dann so überlegt, wo liegen eigentlich so Kompetenzen und Fähigkeiten. Und wir haben gesagt, klar, es gibt den biologischen Aspekt, da aus der Nummer kommen wir nicht raus. Aber wenn das Baby auf der Welt ist, habe ich mal diesen Kampagnenslogan im Kopf: Väter können alles, was Mütter können, Klammer auf, außer stillen. Und das ist auch meine Wahrnehmung in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Also ich selber bin kein Vater, aber das ist auch das, was ich so erlebt habe, die sich dann auch viel gefragt haben, wie machen wir es, wie regeln wir das? Und wir sind ja eine ähnliche Generation, Christian, zumindest in meinem Bekanntenkreis oder auch bei dir erlebe, dass es auch ganz klar gewünscht ist, von den Vätern in Beziehung zu gehen mit ihren Kindern. Ne? Weil es, glaube ich, also ich, ne, viel zu gewinnen gibt, auch für mich als Mann und als Mensch und als Vater.
Absolut. Also ich glaube, also wenn du dir jetzt den neuen Väterreport anguckst, der letzte ist von 2023, da sind so verschiedene Vatertypen, da gab es eine Untersuchung zu verschiedenen Vatertypen. Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann sind es mindestens 50% der Väter, die eigentlich gerne zu gleichen Teilen beteiligt wären, also sich diese Care-Arbeit gerne gleicher aufteilen würden. Und wir sind aber in der Realität wirklich meilenweit davon entfernt, ja. Und ich erlebe das wie du, das kann ich jetzt ja vielleicht mal kurz auch zu meinem persönlichen Kontext. Wir haben das tatsächlich andersrum gestaltet, als das im Normalfall, denn also Normalfall ist jetzt wirklich das falsche Wort, als es im Regelfall gemacht wird. Nämlich der Regelfall ist nach wie vor, der Mann arbeitet in Vollzeit, die Frau arbeitet in Teilzeit. Das sind um die 65% aller Paare handhaben das so. Und dann sind es tatsächlich ganz wenige Paare, die sich beide in Teilzeit gehen. Das sind nämlich auch nur um die 4%. Oder dass der Mann in Teilzeit ist und die Frau in Teilzeit. Das sind auch nur um die 3 bis 4%. Das haben wir tatsächlich so geregelt, dass ich in Teilzeit arbeite und meine Frau in Vollzeit. Und deswegen kann ich tatsächlich auch aus ganz persönlicher Erfahrung sagen, da ist wahnsinnig viel zu holen, ja. Also das ist ein wirklich schönes Erlebnis, so viel Zeit mit seinen Kindern verbringen zu können.
Darüber müssen wir gleich natürlich noch vertiefend sprechen, weil
Ja.
uns ja sicher auch viele Männer zuhören, die vielleicht selber Vater sind oder Vater werden wollen oder was oder ja, oder sich zumindest fragen, ob das für sie ein Lebensthema ist. Wollte noch mal darauf zurück auf dein Beispiel mit dem älteren Mann, der ja plötzlich ungewollt da zu seinem Kind kam und dann auch Verantwortung übernommen hat. Ich glaube, wir haben oft so dieses Bild, was auch so erzählt wird, irgendwie ein Paar ist glücklich zusammen und dann wird man irgendwie Ende 20, Anfang, Mitte 30, das ist ja inzwischen so das Alter, und dann entscheidet man sich zusammen und dann stellt man die Verhütung ein und dann klappt es ganz schnell und alles. Also das ist ja so was, so dieses, glaube ich, so das erstmal so, widersprich mir gerne, aber so ein gängiges Bild ist oder wie man es auch viel
Absolut.
erlebt. viel erlebt und wenn die Kinder dann da sind, freut man sich immer für alle. Aber wir hatten eingangs gesagt, du arbeitest auch in dem Projekt Jugendliche Väter im Blick. Dann sind wir auch mit über Themen Väter in prekären Lebenslagen. Da machen wir uns stark, weil das Leben ja nicht so ist. Also das ist vielleicht inzwischen ja tatsächlich auch so eine autonome Idealvorstellung. Ein Mann und eine Frau entscheiden sich zur richtigen Zeit, wenn es diese richtige Zeit überhaupt gibt, ein Kind zu kriegen. Und dann ist es so, aber das Leben ist ja anders. Das Leben ist ja anders. Das sehen wir ja gerade als Sozialarbeiter an Fällen in der Jugendhilfe, dass da viele Paare Unterstützung brauchen, weil es, selbst wenn es so geplant war, in der Realität da doch anders ist als gedacht. Und wir zwar, ich sag mal so, die Kinder schon in unserer Gesellschaft viel im Blick haben, aber sonst ja tatsächlich auch so diese autonome, recht autonome Einheit, Familie, ja, ziemlich alleine lassen, auch mit diesen Aushandlungsprozessen, ne? Wie du das gerade beschrieben hast,
Absolut.
ne? Dann guckt man sich das bei anderen Paaren ab oder wie hat man das selber erlebt, als man Kind war, wie haben die eigenen Eltern das geregelt? Und dann treffen die Leute irgendwie praktische Entscheidungen. Und das hast du ja gerade, finde ich, beschrieben. Praktisch im Sinne von, auch da wirken Geschlechterstereotypen ja. In der Regel tendenziell sind
Ganz
die
stark
Jobs,
sogar.
wo viele Männer da sind, die besser bezahlten. Und dann wirken, da bin ich immer auf deine Meinung gespannt, so aus meiner Erfahrung so zwei Aspekte rein. Der eine Aspekt ist tatsächlich der finanzielle, dass man am Ende irgendwie sich entscheiden muss, wir teilen was auf. Und wenn man dann bei dem einen Konstrukt irgendwie 400 € mehr am Ende in der Tasche hat, dann ist das auch einfach ein starkes Argument, insbesondere wenn man sowieso jetzt nicht so privilegiert ist, was Geld angeht. Und das Zweite ist, dass in dem Aushandlungsprozess, wenn dann die Mutter ja tatsächlich auch das Kind also die ist ja mit ihrer Schwangerschaft einfach auch körperlich belastet, also die investiert
Absolut.
ja, finde ich, schon am Anfang
Absolut.
erstmal durchaus mehr, ne? Und die Rolle des Vaters ist es dann ja wirklich auch erstmal irgendwie da zu sein und gucken, dass es der Mutter gut geht und sich dann nach der Geburt erstmal selber klar zu sein und dann zu sagen, so Schatz, da ist jetzt ja das Kind, ich möchte, dass du jetzt Vollzeit arbeiten gehst und ich würde gern zu Hause bleiben. Also das trägt ja auch eine gewisse Dynamik
Total.
in sich, ne? Also wo ich zumindest ja in den Erfahrungen jetzt aus meinem persönlichen Bereich merke, dass natürlich viele Mütter auch gesagt haben, das Kind ist jetzt da und jetzt möchte ich auch erstmal Zeit mit dem Kind verbringen und nicht direkt irgendwie Vollzeit arbeiten, ne? Also und nach
Ja.
den Strapazen ist das, finde ich, auch erstmal ein berechtigtes Interesse, das so auszusprechen.
Absolut, Rüdiger, gebe ich dir total recht. Und gleichzeitig würde ich jetzt sagen, weil du hast ja jetzt gerade gesagt, als Mutter habe ich dann erstmal das Bedürfnis, jetzt Zeit mit diesem Kind zu verbringen. 100%. Aber als Vater habe ich das auch.
Ja, genau.
Also, es ist mir absolut klar und ich habe das ja nun dreimal beobachtet, welche Leistung eine Frau erbringt während der Schwangerschaft, welche unglaubliche körperliche Anstrengung eine
Ja, das
Geburt
glaube ich.
ist und die Zeit
Ja.
nach der Geburt. Also
Ja.
ich kann nur da vor jeder Frau meinen Hut ziehen. Das ist völlig außer Frage und gleichzeitig war das emotionale Erleben für mich als Mann, ja, ich kann mich da sehr klar dran erinnern, an die Geburt meines ersten Kindes. Das hat mich emotional sehr, also alle meine drei Kinder, aber dieses erste Kind, da kennst du es einfach noch so gar nicht, ja. Das hat mich umgeschmissen und
Ja.
ich hatte absolut und habe ich bis heute den Wunsch, Zeit mit meinem Kind zu
Ja.
verbringen. Insofern die Tatsache und du sprichst da wirklich einen Punkt an und da geht es dann wirklich um Aushandlungsprozesse, zu sagen, ich anerkenne das, dass du diese wahnsinnige Leistung als meine Partnerin und als Mutter dieses Kindes gerade gebracht hast und trotzdem möchte ich gerne mit dir ins Gespräch gehen, wie können wir das so gestalten, dass wir beide in großen Teilen am Leben und am Alltag dieses Kindes teilhaben können. Und es gibt so ein bisschen tatsächlich die Gefahr, dass Männer ja so denken, das kann ich jetzt hier nicht einfordern. Das steht mir nicht zu. Ja,
Ja.
und gleichzeitig gibt es ja das Phänomen des Maternal Gatekeepings, und wirklich, ich bin weit davon entfernt, jetzt den Frauen hier den schwarzen Peter zuzuschieben, weil das Quatsch wäre.
Kannst du das direkt eben
Ja,
erklären?
genau, wollte ich gerade erläutern, dass es durchaus auch so ein Phänomen gibt, dass Frauen sagen, das ist jetzt hier aber mein Bereich, und der steht mir zu, oder auch, das traue ich dir als Mann nicht zu. Und dann kommen wir natürlich in schwierige Dynamiken. Ja, und wie kommen wir da jetzt raus? Oder eben, dass Paare einfach unreflektiert entscheiden, so haben es schon meine Eltern gemacht und so machen wir es jetzt auch. Und ich bin der festen Überzeugung, und da glaube ich, gehe ich mit euch allen im Team einher, dass es völlig okay ist, wenn ein Paar am Ende entscheidet, wir machen das so, ja.
Ja.
Ich als Mann gehe Vollzeit arbeiten und ich als Frau bleibe Teilzeit zu Hause. Was ich wichtig finde, ist, dass man sich als Paar darüber offen, wirklich offen und auch mit genügend Zeit und reflektiert darüber ausgetauscht habe, wie wollen wir es denn machen? Und wenn ich dann zu dieser Entscheidung
Ja.
komme, ist völlig okay.
Ja. Also ich habe gerade aufgehorcht, so eine kleine Ergänzung, ich weiß nicht, da hänge ich jetzt gerade dran an dem Begriff, dass du sagst, das als Vater da noch einzufordern. Das ist vielleicht schon ein bisschen zu laut, aber die Bedürfnisse klar zu nennen, also ob dieses Bedürfnis nachher befriedigt wird, ist eine andere Frage, ne? Aber erstmal klar zu
Total.
sagen, ich kann das, ich will das können und in einen ehrlichen Aushandlungsprozess gehen, da wollen wir, glaube ich, auch alle Väter ermutigen, sich das ernsthaft zu fragen, wie sie mit diesem neuen Lebensabschnitt umgehen wollen, weil
Ja.
die Verantwortung ist de facto da. Wenn wir Leben in die Welt setzen, sind wir da in gewisser Weise immer irgendwie mitverantwortlich. Und die Gefahr, die ich ja sehe, ist, wenn man sich irgendwie auch als Vater diesem Aushandlungsprozess verwehrt, ist, dass ich dann perspektivisch auch den Kontakt zu meiner Frau und zu meinem Kind, ja, dass der sich verändert, dass der sich verringert, weil die irgendwie ihr Zweierding dann haben und ich bin außen vor. Und das birgt ja eben dann halt auch das Risiko dieser klassischen Dynamiken, die du es benannt hast, wie man sie ja auch oft in den Medien sieht, dass es irgendwie, dass diese Paarebene und diese Liebesebene in dieser Dreierbeziehung dann aus dem Blick kommt und man sich dann über organisatorische Fragen
Total.
und also welche Bedürfnisse, also so dann darüber streitet, welche Bedürfnisse sind jetzt wichtiger? Na, der Vater, der 10 Stunden arbeiten, jetzt ein bisschen klischeehaft, der Vater, der 10 Stunden arbeiten war, erschöpft nach Hause kommt, kriegt das Kind an der Tür in die Hand gedrückt von einer genervten Mutter, jetzt bist du dran, ich gehe jetzt mal duschen. Ja, und nachher sind alle
Sind alle
unterbefriedigt,
unzufrieden, ja.
unzufrieden bezüglich der eigenen Bedürfnisse. Und ich glaube, also ja, ich habe auch schon genug Krisen durchlebt. Es gibt manchmal Phasen im Leben, die sind für alle unheimlich herausfordernd, mit Ohnmacht, Hilflosigkeit, zugange. Aber wenn ich es dann schaffe, das so auch wahrzunehmen, jetzt ist gerade eine herausfordernde Zeit. Kind ist krank, was auch nicht. Ganz viele Anforderungen kommen gleichzeitig und dann erstmal anzuerkennen, wir sind jetzt alle hier irgendwie ohnmächtig und hilflos. Was machen wir jetzt? Ist natürlich eine viel tatsächlich bessere Ausgangsbasis, als irgendwie jetzt anzufangen. Ja, aber das Kind ist ja deine Verantwortung. Wenn es jetzt krank ist, musst du. Ich habe jetzt auch ein wichtiges Meeting und dann ist man ganz schnell in so einem Gegeneinander-Ding.
Absolut. Und wenn wir jetzt nochmal quasi zurückgehen zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich habe durchaus, ich habe ja die Väter beraten, das müssen wir jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht bei Frauen auch ähnlich ist. Viele junge Männer mir gesagt haben, ich habe irgendwie, also ich habe das immer zum Eingang in Geburtshaus, habe ich so Fragen gemacht. Würde mich interessieren, wie ist euer Verhältnis zu eurem Vater? Und habe wirklich oft die Rückmeldung bekommen, irgendwie ist es ein bisschen schwierig, irgendwie ist so eine Distanz da. Dann hat es ja vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, mit diesen klaren, ich gehe arbeiten, du bleibst zu Hause.
Ja.
Und wenn wir jetzt uns quasi Bevölkerungsumfragen angucken, es gibt wirklich einen hohen Teil auf Frauen- und auf Männerseite, die sagen, wir würden es gerne gleichberechtigter machen, dann hat es gegebenenfalls ja auch einen Input darauf, ja, auf, dass sich das vielleicht verändert. Ja, also ich glaube, da ist tatsächlich noch auch immer noch eine Verantwortung der Männer dabei. Man kann es jetzt nicht nur drauf schieben, da hat halt viel gearbeitet, weil, wie gesagt, meine Frau arbeitet auch viel und hat aber ein wahnsinnig intensives Verhältnis zu unseren Kindern, ja, aber die und arbeitet da auch einfach viel mit. Aber das würde vielleicht einfach nochmal Räume öffnen, auch für
Ja,
Männer.
das ist aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprechen ja manchmal so so holzschnittartig, so sind die Männer, so sind die Frauen, die Väter kümmern sich nicht, die Mütter
Ja.
machen irgendwie maternal Gatekeeping. Und ich glaube, wir müssen sehr viel zugewandter den individuellen Herausforderungen der Menschen sein, weil ich glaube, das Hauptproblem ist, dass ganz viele gar nicht auf diese reflektorische Ebene kommen. Also da stecken oft keine Entscheidungen hinter. Ne? Also wie du das vorhin gesagt hast, wenn sich eine Familie für klassische, außergewöhnliche, irgendwelche Dinge entscheidet, dann ist das erstmal so zu akzeptieren. Dann haben die sich
Absolut.
dafür entschieden, aber oft steht halt keine Entscheidung am Anfang, sondern es entwickelt sich irgendwie, alle rödeln rum und es kommt zu einer Krise. Ich hatte in der Beratung mal ein Paar, die sind auch Eltern geworden und die Mutter hat sich viel gekümmert und dann hatten die das Problem, dass es echt so ein kleines Schreikind war. Und der Vater sagte dann irgendwann, jetzt lass es uns doch mal auf meine Art probieren, mit deiner Art klappt es ja nicht, wir lassen das Kind jetzt mal 5 Minuten schreien, bis dies und das und jenes passiert, wo du dann tatsächlich auch so in so kindesgefährdende Momente kommst, wo du sagst, es gibt auch Dinge, die könnt ihr miteinander aushandeln und die Bedürfnisse des Kindes sind aber nicht immer im Rahmen von Try and Error zu
Nee.
versuchen, sondern da fehlt dann ja tatsächlich auch manchmal Fachwissen, ne? Also tatsächlich dem Vater dann zu erklären, ja, du willst Verantwortung übernehmen und sagst, ich gucke jetzt mal, wie ich es regel, aber ein Kind längere Zeit schreien zu lassen, ist definitiv keine schlaue Strategie, ne? Und das kommt ja auch noch dazu.
Total, aber da möchte ich noch dazu sagen, weil wir jetzt gesagt haben, wir sind da mit Klischees unterwegs, das gilt natürlich genauso für die Mutter.
Ja,
Ja, weil
absolut.
das,
Ja,
ich
klar.
glaube, das, was viele immer so denken, ist, ja, es gibt ja den natürlichen Mutterinstinkt und die Mutter wird es schon wissen. Aber
Aber was ein
woher soll
Druck auch
denn,
für die Frauen,
was
ne?
für ein Druck für die Frauen und woher soll denn eine Frau beim ersten Kind automatisch wissen, wie wickle ich eigentlich ein Kind? Wie koche ich eigentlich Beikost? Was braucht mein Kind jetzt, wenn es gerade 3 Stunden am Stück schreit? Das ist ein Lernprozess, aber den Lernprozess, den muss die Frau genauso durchlaufen, wie ich das als Vater durchlaufen muss. Also wir kommen da quasi bis auf die Möglichkeit zu stillen, die steht uns nun mal nicht zur Verfügung. Kommen wir da alle, Männer wie Frauen, stehen wir erstmal vor dem weißen Blatt Papier und müssen gucken, wie wir es machen.
Genau. Und ich sage mal so instinkthaftes, vielleicht als biologische Wesen lasse ich mich auch gerne auf so einen Diskurs ein, zu sagen, dass man mit einem Baby erstmal sehr liebevoll umgeht, sehr vorsichtig ist und da irgendwie so ein natürliches Gespür hat. Und sonst sind es ja wirklich sehr technische, pragmatische Fragen, die du da gerade stellst. Angefangen ist, wie viel Equipment brauche ich, wie ziehe ich das Kind richtig an, bei welcher Temperatur geht es raus und dann irgendwie so die Grenze zu finden. Es gibt irgendwie was Instinkthaftes und darauf zu hoffen, dass das immer stimmen könnte, ist aber ein ganz schönes, ja, ist ganz schön dämlich, um das mal so
Ja.
auf den Punkt zu bringen. Vor allen Dingen, weil das Wissen ja da ist. Also das eigene Kind ist zwar das erste eigene, aber es wurden ja schon mal ein paar Menschen geboren. Und es ist ja eigentlich erschreckend, und das ist, was ich vorhin sagte, dass wir die Leute so ein bisschen allein lassen. Erschreckend, gerade auch im Jahre 2025, wie viel Scheiße ich mir auch im Netz reinpfeifen kann. Also an scheinbaren Informationen und Ratschlägen,
Absolut.
wo ich überhaupt nicht sicher sein kann, was steckt dahinter, ne? Und nur weil da eine Mama-Bloggerin oder Papa-Bloggerin ist, die sagt, ich habe schon 6 Kinder, heißt es aber ja immer noch nicht, dass das Qualität, also es ist ja kein Qualitätsmerkmal. Also
Absolut.
es ist eins, aber nicht das ein. Es kann eins sein, aber es ist nicht das Einzige.
Ja, absolut. Ja, und aber eben durch dieses, um da noch kurz dran anzuknüpfen, durch dieses, wenn ich eben das Gefühl habe, das kann meine Frau besser, dann lasse ich sie machen. Naja, ne, das ist ja ein Learning Process. Also natürlich wird sie es dann auf kurz oder lang besser können als du, wenn du es nicht machst. Ja.
Ja.
Aber wenn wir beide das versuchen, also ich würde von mir behaupten, ich bin ganz routinierter Windelwechsler und wobei jetzt bin ich ja schon aus dem Alter, sind wir wieder raus. Aber sind Lernprozesse, ja.
Ja, absolut. Und es gibt natürlich auch, ich sag mal, auch da, wie bei der wir haben ja so ein bisschen klischeehaft auch diese Aufgaben bei der Hausarbeit. Es gibt natürlich auch in der Kindererziehung und als Eltern seinen Jobs, auf die hat keiner Bock. Und ich
Ja,
denke mal, Windeln wechseln ist jetzt nicht unbedingt
das ist kein
der, wo beide
Spaß.
schreien, ich mach's. Und beim, wer bringt jemanden ins Bett, wenn man gerade in einer coolen Geschichte mit den Kindern dran ist, dann, ja klar, ich bringe die Kids ins Bett, ich will selber wissen, wie es bei
Harry
Peter
Potter weitergeht,
Lausefloh
aber ich
oder
kann
Harry
dir
Potter
sagen, dass es
weitergeht, ja.
das ins Bett bringen kann auch wahnsinnig anstrengend sein.
Ja, ja,
Diese
ja.
Einschlafbegleitung.
Ja, und wie schön ist es, wenn man seine Stärken ausspielen kann. Und in der Hausarbeit auch. Also ich, meine Frau und ich, wir haben sehr viel, also früher, wir sind jetzt ja schon seit, kennen uns ja seit fast 20 Jahren, auch immer so ein bisschen geguckt, heute bist du dran, jetzt bist du dran, dies und jenes zu machen. Heute machen wir viel mehr das, was man selber weniger kacke findet. Also
Ja.
keiner sagt ja irgendwie geil, morgen wieder Staub wischen, sondern ne, ich bin so hier der Wäschemeister, Anna ist die Staubsaugerin und so kommen wir dann hier irgendwie durch. Ja, das ist ja bei
Ja.
den Kids auch, glaube ich, so.
Und das habe ich auch den Paaren immer gesagt, das gilt ja genauso für die Kindererziehung, dass man sich gegenseitig zuerkennt und anerkennt, dass man Sachen unterschiedlich macht. Und dass das aber nicht dann heißt, du machst es jetzt richtig und ich mache es falsch. Ja, also zum
Ja.
Beispiel gibt es ja oft, oder ist es ja, gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass Väter so ein bisschen körperbetonter spielen, und dass durchaus man dann sagen kann, boah, du kämpfst immer nur mit den Kindern, du bist immer nur wild, aber das hat tatsächlich ja einen positiven Outcome, für die Kinder. Genauso wie Sachen, wo man jetzt vielleicht als Mann und Vater sagt, ach, das ist mir irgendwie, so würde ich es nicht machen, heißt aber nicht, dass nur weil ich das so nicht machen würde, dass das nicht was Positives fürs Kind bedeuten kann.
Und das ist, glaube ich, auch etwas, wer unseren Podcast länger hört, wo Jan und ich immer ganz viel auch drüber reden, wie gehe ich eigentlich in Kontakt in die Welt und natürlich auch mit anderen Menschen. Und das ist natürlich auch ein Stück weit geprägt durch unsere Geschlechtlichkeit und auch durch unsere Körperlichkeit und auch vielleicht, also auch da, es ist ja nicht grundsätzlich so, dass Väter körperlicher sind, aber es ist so eine
Absolut
Tendenz,
nicht.
anders in den
Ja.
Kontakt zu gehen und das zu tun und vielleicht ein bisschen wilder zu sein. Und das auch nicht zu bewerten, sondern an der Stelle zu gucken, sind die beiden da gut im Kontakt miteinander, auch wenn ich vielleicht denken würde, meins wäre es nicht, da irgendwie so rumzutollen oder so zu machen, sondern ja, Lebendigkeit und Beziehung entsteht eben im Kontakt. Und das gestalten Menschen, Männer, Frauen, Väter, Mütter halt
Unterschiedlich
individuell und
einfach.
vielleicht auch ein bisschen tendenziell nach Rollenstereotyp auch ein bisschen anders. Wir haben ja die ganze Zeit auch ein bisschen so von verschiedenen Bedürfnissen gesprochen und ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir auch immer Orientierung für unsere Bedürfnisse kriegen mit Gefühlen, die wir halt in gewissen Situationen haben, zu Menschen, zu den Situationen. Und du hast vorhin auch gesagt, dass man mit den Vätern dann auch über scheinbar eher so praktische Dinge wie Elternzeit oder Vereinbarkeitsthemen dann auch an so Gefühlsthemen drankommt. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Weil das ist ja immer so ein bisschen auch die Frage in der Männerarbeit oder auch unter unserem Podcast Echte Männer reden. Ja, nicht eben zu gucken, wie wechsle ich jetzt die Windel am schnellsten wie der Ferrari im Pitstop, sondern wie gestalte ich eben halt emotional, gefühlsmäßig auch. Also welche
Ja.
Themen sind da aus deiner Sicht relevant?
Ja, also ich glaube, ich habe das ein bisschen mit Blick darauf gemacht, dass das mein Erleben war in der schwangeren Beratung, in der Beratung mit Vätern. Deswegen habe ich ja vorhin so gesagt, dass du ja da generell auch, oder nicht auch, sondern dass du generell ja zu diesem Thema, wie welchen Zugang haben Männer zu ihren Emotionen, ganz viel arbeitest. Und wir haben ja da durchaus auch Diskussionen im Team darüber, weil ich aus meiner Arbeit heraus ja immer so sage, ey, ich finde, die Männer haben ganz tollen Zugang zu ihren Emotionen. Und meine Überlegung dazu, seit ich bei euch bin, ist eigentlich so, vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich mit Vätern gearbeitet habe. Ja, vielleicht ist das ein ganz toller Moment, wo Väter wo Männer in der Lage sind, ihre Emotionen zu benennen, das auch zuzulassen, sich quasi so ein bisschen Entschuldigung dafür zu geben, ja, jetzt ist ja hier so was ganz Kleines da, da darf ich das ruhig mal zeigen. Ja, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit den Zuschreibungen, weil ich die Männer nicht so zu so emotionslosen Klötzen machen möchte, weil ich das eben,
Ich auch nicht, um Gottes
ja,
Willen.
ja, so erlebe ich dich auch nicht. Aber es gibt ja manchmal, weißt
Ja.
du, so Bilder von außen, Männer sind hart, Männer sind, zeigen keine Gefühle. Aber in meinem Erleben, in dieser Arbeit mit den Vätern, und das ist ja auch mein Alltagserleben, weil ich erlebe auch zum Beispiel in meinem Alltag, wenn ich meine Kinder zur Kita oder zur Schule bringe und abhole, ganz, ganz viele Männer, die ihre Kinder liebevoll in den Arm nehmen, verabschieden, Tränen wegwischen, einfach in Kontakt zu ihren Kindern sind, dass ich glaube, dieser Moment, wo ein Mann, oder das ist ja kein Moment, das ist ja eine Lebensaufgabe, aber in diesem Kontakt zu seinen Kindern gibt es eine Riesenchance, mit Männern über Emotionen und Gefühle ins Gespräch zu kommen und ihnen da auch nochmal nahezubringen, was da für sie zu holen ist.
Christian, für mich ist es überhaupt gar kein Widerspruch, sondern eigentlich eine logische Ergänzung, weil also den Kontakt zu Kindern gestalten wir über Gefühle. Also die kommen ja mit ihren Gefühlen und Bedürftigkeiten sehr sichtbar. Und da ist es ja gerade auch, wenn die klein sind, egal ob es Junge oder Mädchen sind, zu uns. Und wenn ich mich als Vater ein bisschen dafür interessiert habe, das aktiv anzugehen, dann prägt mich das. Also da glaube ich, lernen Väter ganz viel
Total.
von der Beziehung zu ihren Kindern. Was ich aber auch erlebe, ist, dass sie, wenn es um andere Lebensbereiche geht, sie das tatsächlich oft auch ein bisschen abspalten. Und deswegen finde ich deine Erfahrung total nachvollziehbar zu sagen, dass du es in der Väterarbeit erlebst, weil es ja da auch ganz viel um die Gefühle und Bedürfnisse der Kinder, der Partnerin und um die eigenen geht und da geht es ja auch viel um genervt sein, um Liebe, um ich habe mir noch nie so viele Sorgen um mein Kind gemacht. Ich wusste nicht, dass man sich so intensiv fühlen kann. Von daher finde ich das total stimmig, weil diese Einladung, gefühlig zu sein und emotional zu sein mit den Kindern einfach Grundvoraussetzung ist, um da irgendwas zu tun. Und gleichzeitig ist es dann ein bisschen schade, dass diese gleichen Männer tatsächlich oft dann auch Gefühle, die in anderen Kontexten zentral sind, ein bisschen tendenziell dazu neigen, sie zu rationalisieren. Und so wird es dann ja tatsächlich auch manchmal, auch in Filmen, manchmal ja dargestellt, dass sie irgendwie die härtesten Leute und dann kommt das Kind oder die Mutti, dann kommt die Familie und dann sind das plötzlich so ganz weiche Typen. Und das sind natürlich Klischees, die können wir glauben, müssen wir aber nicht. Und ich bin der Letzte, der sagt, Männer sind irgendwie nicht gefühlig oder haben Schwierigkeiten, ihre Gefühle zu zeigen, aber sie haben da ein Sozialisationsdefizit bis heute. Ne? Und meine Erfahrung ist, dass wenn ich mit Männern im Gespräch bin, sobald ich die Einladung ausspreche, die sie vielleicht sonst von ihren Kindern kriegen oder von netten Väterberatern wie dir, lassen sie uns mal auf ihre Gefühle gucken. Oft so die Frage kommt, ja, was haben denn meine Gefühle damit zu tun? Aber das ziemlich schnell auch überschritten ist und dann, ja klar, geht's um meine Gefühle. Also, aber auch da diese Klischees schon sehr wirksam sind. Deswegen glaube ich, ist diese Väterarbeit und Väterberatung und das Vatersein tatsächlich auch ein ganz tolles Momentum, gesellschaftspolitisch ein Momentum, patriarchale Strukturen. Also klassische patriarchale Strukturen und Rollenbilder in Frage zu stellen.
Ja, absolut. Und es würde ja auf ganz vielen Ebenen Sinn machen, in dem Bereich mehr zu machen. Ja, haben wir ja jetzt schon besprochen. Für die Kinder wäre es toll, wenn da mit Vätern mehr gearbeitet werden würde. Für die Partnerschaft wäre es toll. Und wenn wir jetzt aber auch gucken ja, es wird immer gerufen nach Fachkräfte oder es wird nicht gerufen, es gibt einen Fachkräftemangel.
Ja.
Und der rührt mit daher, dass ganz viele Frauen mit der Geburt des ersten Kindes relativ lang, nicht relativ lang, aber aus dem Beruf aussteigen und so möchte ich sagen, für ganz lange Zeit auch nicht mehr in Vollzeit zurückkehren. Und wenn man da ein bisschen mit den Vätern dran arbeiten würde, zu sagen, wie können wir uns das vielleicht anders aufteilen, dann würden sich auch da Türen öffnen, ja. Und ich möchte
Aber
jetzt vielleicht noch das
ja.
noch dazu sagen, weil das mag jetzt den einen oder anderen Vater geben und damit hätte er auch recht, der hier sitzt und sagt, naja, du hast leicht reden. Wir haben aber hier eine finanzielle Situation, da geht es halt nicht anders. Und da habe ich absolutes Verständnis für, ja. Man kann jetzt nicht sagen, wenn man wirklich da einen finanziellen Druck unterliegt, zu sagen, ja, okay, aber wenn ich jetzt hier aussteige, dann können wir hier unsere Rechnung nicht mehr bezahlen. Dann kann man ja nicht sagen, ja gut, regel's irgendwie anders, ja.
Aber
Aber.
genau. Glaubst du wirklich, dass der zentrale Ort hierfür der Aushandlungsprozess der Väter und Mütter ist? Glaubst du, dass wir schon an einem Punkt sind, dass wir gesellschaftliche Rahmenbedingungen haben, dass da der Ort ist, wo so viel Bewegung stattfinden kann? Fragezeichen. Also ich stimme dir zu. Also es ist ein wichtiger Baustein, aber ich erlebe halt immer noch in der Gleichstellungsdebatte, dass wir an ganz vielen Punkten für so Gleichstellungsprozesse den einzelnen Menschen, insbesondere ja auch für das Empowerment von Frauen, die im Gleichstellungsprozess ja wirklich auch Defizite erleben, die einzelnen Menschen für verantwortlich machen. Aber irgendwie gesamtgesellschaftlich, ja, Familie ist Privatsache, kümmert ihr euch mal drum. Die Bezahlung in den sozialen und pflegenden Berufen ist weiterhin schlechter und da sind Rollenklischees so wirksam. Ich bin da so unsicher, Christian, ob wir wirklich glauben, ja, ob das wirklich so der große Wurf wird.
Ja, also ich würde dir natürlich recht geben, dass es jetzt so einfach wäre zu sagen, dass da sollen die Mütter und Väter drüber reden, dann wird sich schon was ändern. Es ist schon eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, vor allen Dingen auch eine politische Aufgabe zu sagen, wie können wir Rahmenbedingungen so gestalten, dass es fairer machbar ist und für alle Männer wie Frauen fairer machbar ist. Auf der anderen Seite würde ich dir schon sagen, naja, wenn nicht dort, wo denn dann? Also wie kann ich meinen Kindern, sofern das von den Rahmenbedingungen her möglich ist, ein besseres Beispiel geben? Du kannst das auch anders gestalten in deinem späteren Erwachsenenleben, wenn ich es selber vielleicht vorgelebt habe. Also es wird sich jetzt nicht, guck mal, ich hab diese Diplomarbeit über die Facetten der Vaterschaft vor 20 Jahren geschrieben.
Ja.
Und schon da gab es das Stichwort nach die neuen Väter, Väter im Wandel, Väter wollen sich mehr beteiligen. Und jetzt sind wir 20 Jahre später und haben immer noch eigentlich die gleichen Verteilungen, nämlich dass Männer nach der Geburt des Kindes in
Ja.
Vollzeit weiterarbeiten und Frauen in Teilzeit gehen.
Genau.
Da hat sich nicht viel getan, aber ich glaube, es braucht dann eben schon männliche und weibliche Vorbilder, die sagen, wir probieren es mal anders.
Absolut. Ich möchte gerne, ich sage mal so, den einzelnen Vater an der Stelle mit meinem Widerspruch, den ich dir ja da anbiete, ein bisschen entlasten, weil ich
Ja.
glaube, was fehlt, ist ja tatsächlich eine Väterpolitik. Also das tatsächlich
Absolut.
auch, weil das ist ja die Erfahrung, die ich habe, wenn man jetzt durch einen hippen Stadtteil in Köln, Hamburg oder Berlin stromert. Ne, dann wird es plötzlich ja auch sichtbar, das, was du sagst. Mensch, das sind die engagierten Väter und die sind mit den Kinderwagen unterwegs und ich erlebe eine andere Vielfalt, aber die strukturellen Rahmenbedingungen ändern sich nicht. Deswegen ist es auch so hart, individuell eine Entscheidung zu treffen und zu sagen,
Ja.
ich gehe hier in die Teilzeit, weil ich muss da tatsächlich eine familienindividuelle Entscheidung draus machen und würde gerne Politik viel mehr in die Pflicht nehmen. Wir reden über ganz viele Themen, aber für Dinge, wo ich ja für brenne oder wir beide ja für brennen als Pädagoge und Sozialarbeiter, dass wir immer sagen, was bewegt denn die Menschen im Alltag? Das ist das, das ist die, sind die familiären Beziehungen, das ist, sind Themen von häuslicher also ich wollte jetzt gar nicht das negative häusliche Gewalt nach vorne stellen, aber von Partnerschaft, von Familienplanung, von Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Ich mache mich ja immer so ein bisschen lustig, dass wir dieses Thema führen. Also, dass allein schon die Überschrift Vereinbarkeit von Familie und Beruf lautet, also dass da etwas vereinbar miteinander sein sollte oder mehr vereinbar sein sollte, was ja grundlegende Struktur unseres Lebens ist, der allermeisten Menschen, dass sie irgendwie ein privates Leben haben und ein Arbeitsleben. Und wenn wir jetzt hören, wie auch die Debatten der Regierung ist, wir sollen alle mehr arbeiten und Kinder werden immer mehr, also jetzt, ich würde jetzt nicht so weit gehen, als Problem benannt, aber wir brauchen noch viel mehr Betreuung für die Kinder. Brauchen wir auch, Klammer auf, damit die Eltern arbeiten gehen können. Also wo ich ein bisschen skeptisch bin, oder vielleicht an der Stelle sind wir uns da ja auch wieder eins, wenn du von den Facetten der Vaterschaft in deiner Diplomarbeit sprichst. Es gibt ganz klar eine andere Aufmerksamkeit, es gibt viele individuelle Bemühungen, Dinge zu ändern, weil wir irgendwie als Männer anders in Kontakt mit unseren Partnerinnen und Kindern sein wollen. Und irgendwie bewegt sich trotzdem erschreckend wenig, um das mal so ein bisschen groß zu machen.
Ich muss dir insofern recht geben, dass quasi die Chance, dass ich mich damit auseinandersetzen kann, wie wollen wir es eigentlich machen, das ist schon quasi ein Privileg, ja. Also ich muss mich in
Ja.
Strukturen befinden, dass ich mich überhaupt damit auseinandersetzen kann, wie wollen wir es eigentlich regeln. Und du hast recht, natürlich ist die Realität für viele Eltern, naja, wir würden es ja vielleicht gerne anders machen, aber die Rahmenbedingungen sind, wie sie sind. Und da braucht es natürlich eine deutlich stärkere Unterstützung aus der Politik, um das möglich zu machen. Aber es braucht schon auch einen gesellschaftlichen und individuellen Wandel.
Ja.
Also es braucht, glaube ich, diese Verzahnung. Ja, wenn wir immer alle nur sagen, ja, das muss aus Politik kommen, ja, aber das muss sich aus der Gesellschaft selbst entwickeln oder du als Individuum bist dafür verantwortlich, naja, dann wird nicht viel passieren.
Genau, wir müssen ja tatsächlich als Gesellschaft uns fragen, welche Bedürfnisse wollen wir in den Mittelpunkt rücken, und ja, bin gerade selber überrascht, dass ich dir, oder nicht überrascht, aber natürlich stimme ich dir zu, dass so dieses, was im persönlichen, engsten Raum entschieden wird, nämlich wie gestalte ich die Beziehung zur Liebesbeziehung, zu meiner Partnerin, zu meinen Kindern, prägt ja alle anderen Entscheidungen mit. So,
Absolut.
und da sprechen wir mit einer großen Selbstverständlichkeit drüber, ja, so ist es halt im Leben, ne? Man wird irgendwie groß, man verliebt sich in irgendwen. Und das ist ja einerseits alles Privatsache, aber andererseits findet das ja alles in gesellschaftlichen Strukturen statt.
Statt, ja.
Ne? Und wer prägt da wen und wie? Es ist ja eine komplexe Dynamik. Ich will da auch gar nicht in so ein Politik-Bashing geben. Also wir sind ja mit vielen PolitikerInnen im Gespräch und die machen ja wirklich auch einen harten Job, diese ganze vielfältigen Dynamiken irgendwie sichtbar zu machen. Und da wirken dann aber ja vielleicht auch wieder so ein bisschen patriarchale Kräfte, dass wir irgendwie hauptsächlich über Wirtschaft sprechen oder sowas, ne? Also vielleicht sind wir da gerade auch wieder auf der Suche nach so einer Gesellschaft, oder offensichtlich sind wir da ja auf der Suche nach einer gesellschaftlichen Mitte, weil ich sag mal so, die Lösungen oder auch die Geschichten dazu, die vom politischen rechten Rand kommen, sind ja genau bemüht, ich sag mal so, diese Differenziertheit, die du dargestellt hast, auch in der Väterarbeit immer wieder zu vereinfachen, ne? Ja, die Mütter sollen an den Herd, und die Männer sollen irgendwie mannhaft irgendwie sich um die Familie kümmern. Ne? Also die wollen ja in die 50er Jahre zurück.
Wollen in den 50er Jahre zurück, ja. Ja, und gleichzeitig ist es ja eben aber tatsächlich so, selbst ohne diesen rechten politischen Rand haben wir Rahmenbedingungen, wo ganz viele Familien in die 50er Jahre zurückgehen. Mit Geburt des ersten Kindes.
Ja.
Das können wir jetzt
Ja.
auch nicht alles, können wir
Ja.
nicht alles dem rechten Rand
Nein.
zuschieben.
Nein, die befeuern das. Das ist schon richtig so.
Ja.
Das ist schon richtig so. Aber vielleicht, Christian, gehen wir noch mal ein bisschen so, sprechen wir noch mal so die Väter an, die uns jetzt zuhören, oder werdende Väter oder wollen werdende Väter. Hatten wir vorhin angekündigt, dass du aus dem Väterreport noch mal sagen kannst, was es denn auch zu gewinnen gibt. Also was gibt es für uns Männer denn zu gewinnen, wenn wir in die Vaterrolle gehen, sofern wir das können? Also es ist jetzt ja auch nicht immer so, dass man sagt, ach, ich werde jetzt Vater. Das ist erstmal dahingestellt. Also das müssen wir mal eben so skippen. So, ich habe werde Vater oder habe die Aussicht, Vater zu werden oder möchte gerne Vater werden. Was sind denn so aus deiner Erfahrung in der Väterarbeit Argumente, wo man sagt, das ist gar nicht so ein großer Kompromiss, sondern es ist einfach was anderes und es gibt viel zu gewinnen?
Also, ich würde jetzt sagen, dass du da, also ganz viele verbinden ja mit dem, oder viele haben so im Kopf mit dem Vatersein so dieses Kleinkindalter, aber ich würde immer sagen, Vatersein ist eine lebenslange Aufgabe und ein lebenslanges Geschenk, wenn es gut läuft. Das ist ja auch etwas, du bleibst auch Vater, wenn du, wenn ich irgendwann mal 70, 80 Jahre alt bin, dann werde ich trotzdem Vater meiner drei Kinder sein. Und da werden sich dann die Möglichkeit ergeben, wenn ich es gut mache, an diesem Leben meiner Kinder teilzuhaben, zu unterstützen, da zu sein und im besten Fall auch was zurückzubekommen von meinen Kindern, Unterstützung und Hilfe. Und insofern würde ich sagen, also dieses Vatersein öffnet noch einmal eine Dimension in einem Leben, die dir ansonsten gegebenenfalls ja verschlossen bleibt, nämlich der intensive Kontakt zu Menschen, würde ich sagen, der dir selbst sonst in einer, also ich habe den werdenden Vätern und Müttern immer gesagt, egal wie sehr ihr sagt, wie sehr ihr eure Partnerin liebt, die Form der Liebe, die ihr mit euren Kindern erlebt, sprengt alle Dimensionen. Und viel mehr, glaube ich, muss man das gar nicht ausführen, weil das ist eigentlich das größte Geschenk, das du bekommen kannst.
Wenn ich an meinen eigenen Vater denke, der leider überrascht vor 10 Jahren verstorben ist, glaube ich, dass er diese Dimension, die du gerade beschrieben hast, nie für sich reflektiert hat. Und ich glaube, er war überrascht, wie gut er dann tatsächlich irgendwann dann mit schon über 60, 50, 60 Jahren dann plötzlich mit seinem Sohn befreundet war. Also wo ich wirklich sage, wir hatten am Ende ein freundschaftliches Verhältnis und wir haben in meiner Kindheit sehr viel miteinander gerungen. So, und ich glaube, für ihn war das erst sehr spät eine Erkenntnis, dass das eigene Vatersein, weil ich glaube, er hatte auch eine richtig harte Beziehung zu seinem, also eine sehr ambivalente Beziehung zu seinem Vater, für ihn das sehr unklar war bis zum Ende hin. Und ich
Ja,
glaube,
und
dass du das in so einer Klarheit aussprichst, da kann man nochmal, also du hast von Liebe gesprochen, etwas erleben im Kontext von Liebe, und ich glaube, das ist jetzt ja zu Recht ein sehr positiv besetzter Begriff in der Regel, der sehr einzigartig ist.
ja.
So, und ich kenne das im Kontext zu meiner Nichte und meinem Neffen oder auch den Kindern zu meinen Freunden. Da habe ich eine Idee zu, auch als Nichtvater eine Idee
Ja.
zu, was das bedeutet.
Und ich finde es jetzt nochmal wichtig, was du gerade gesagt hast, dass es bei deinem Vater vielleicht zum späteren Zeitpunkt auch nochmal diese Chance sich ergeben hat, da diese Beziehung nochmal neu zu definieren. Das ist ja eben auch das, was ich gesagt habe. Vater sein ist dann eine lebenslange Aufgabe. Und wenn man es schafft, im Kontakt zu bleiben, dann werden sich immer wieder Fenster auftun, wo ich noch mal eine neue Beziehung zueinander entdecken kann.
Und man ist, also ich glaube, wir idealisieren das jetzt ein bisschen. Das finde ich auch in Ordnung. Es gibt natürlich im Lebenslauf auch immer gute Gründe, Beziehungen zu beenden, auch innerhalb der eigenen Familie. Definitiv. Also da,
Das steht
ja,
außer Frage.
das steht außer Frage. Aber erstmal steht ein neues Leben, ein neuer Mensch im Zusammenhang von, also in der Regel im Zusammenhang von, da lieben sich, haben sich zwei Menschen geliebt, die haben sich auch körperlich vereint, da kommt ein Produkt der Liebe auf die Welt. Und da ist der Mensch ja vielleicht auch ein bisschen biologisches Wesen. Du hast es vorhin so in so einem Nebensatz gesagt, ich bin der Papa und ich bin erstmal für meine Kinder der größte Held. Einfach weil ich da bin, einfach weil es mich
Ja.
gibt und weil ich in dieser Papa-Rolle bin.
Und du hast mich ja auch nicht danach gefragt, was es zu verlieren gibt, sondern was es zu gewinnen gibt. Und
Das ist
natürlich
vollkommen
gibt es auch
recht,
Sachen zu
richtig.
verlieren, aber es gibt eben was ganz Wunderbares zu gewinnen.
Ja, aber ich
Und
weiß auch gar nicht, ob ich die Frage, was es zu verlieren gäbe, ich würde die gar nicht so stellen, weil ich glaube, es würden Dinge sich verändern. Und ob ich das dann nachher als Verlust bewerte, ist, glaube ich, sehr individuell, weil ich könnte jetzt schnell in so Klischees, ja, du verlierst ganz viel Zeit und Schlaf, ganz viel Schlaf wirst du verlieren. So, also dass jede Veränderung auch eine Dynamik mit sich bringt, das ist klar. Und das Charmante daran ist vielleicht ja auch tatsächlich, dass wir das gar nicht so wissen.
ja.
Ja, sondern das ja auch so, ja, erzählt.
Nee, ich wollte nur sagen, also wenn wir jetzt nach dem Fazit gucken, was können wir jetzt denn werden, weil du gerade gesagt hast, was könnte man einem werdenden Vater sagen, wenn man nach einem Fazit gucken möchte, was möchte ich werdenden Vätern mitgeben, dann würde ich sagen, nutzt die Chance, euch wenn möglich vor der Geburt oder auch nach der Geburt mit dem Thema Vatersein bewusst auseinanderzusetzen. Das nicht einfach, kann auch klappen, aber ich glaube, macht mehr Sinn zu sagen, ich setze mich damit auseinander und ich suche das Gespräch mit meiner Partnerin und auch meinen Freunden. Ich finde es auch ein toller Moment, nochmal vielleicht mit meinem eigenen Vater ins Gespräch zu gehen. Wie hast du
Ja.
das damals erlebt? Wieso habt ihr das so entschieden, wie ihr das entschieden habt, um dann eine bewusste Entscheidung zu treffen, zumindest für den Moment. Ne? Ein Leben verläuft ja nicht linear, da kann sich dann noch mal ganz viel verändern. Aber für den Moment zu entscheiden, wie wollen wir es machen? Und nicht einfach zu sagen, na, weil es immer so lief, machen wir es jetzt so.
Ja, oder auch selber in so eine Falle zu tappen, die du gerade benannt hast. Ja, ich werde da schon reinwachsen. Also wir Menschen wachsen in Beziehung und im Gespräch. Und ich finde, das ist ein ganz großartiger Ratschlag, Christian. Das Schöne am Thema Vaterschaft ist, es hat ja erstmal an sich in der Regel keine Schwere, sondern es ist etwas, was zum Menschsein dazugehört. Anders als wenn ich in einer Krise stecke und mich dann aufraffen muss, zu einem Freund zu gehen oder zu einem Bekannten oder sogar eine Beratungsstelle und irgendwie sagen, ich habe mit Gewalt zu kämpfen oder mit Drogen oder Sucht oder mit Einsamkeit, sondern es ist ja erstmal was. Ey, Leute, ich werde Vater, lass uns drüber reden, weil diese Rolle, die findet uns, also die findet uns auf irgendeine Art und Weise, aber die können wir natürlich sehr, sehr, sehr liebevoll gestalten, mit unseren Partnerinnen, mit Freunden darüber ins Gespräch zu kommen. Und ich sag mal so ein bisschen diese Onkelperspektive. Ich bin Patenonkel von der Tochter meines besten Freundes, natürlich hat sich da auch unsere Freundschaft verändert, ne? Die hat sich verändert. Früher saßen wir zu viert zusammen, also unsere Partnerin und Tom und ich, und haben da irgendwie dann unsere Weinfläschchen getrunken und unseren Blödsinn gequatscht, und jetzt toben da die beiden Kids mit rum. Und das ist anders und das ist genauso schön. So, die bringen da Spaß und Freude mit rein. Das macht über den Tag viel Spaß. Das macht dann auch Spaß, wenn die im Bett sind und wir dann noch unser Fläschchen Wein trinken. Aber das wirklich auch als Chance zu sehen, anzuerkennen, Leben verändert sich, wir verändern uns, und Elternschaft ist ein ganz toller Teil davon.
Ja, und jetzt haben wir das so einfach gesagt. Und jetzt würde ich sagen, wenn da jetzt jemand dabei ist und sagt, da würde ich gerne mal mich vielleicht ganz bewusst mit auseinanderzusetzen, habe ich ja schon am Anfang gesagt, dann können wir jetzt vielleicht einfach nochmal in die Shownotes mit reinpacken, wo es die Möglichkeit gibt, sich da Beratung zu holen. Das wäre zum Beispiel bei euch bei Echte Männer reden, das wäre aber auch bei den
Absolut.
Väterberatern. Wir haben ja noch das Projekt Jugendliche Väter im Blick für Väter, die unter 25 sind, beziehungsweise unter 27. Ja, oder auch bei der LAG Väterarbeit sind ja ganz viele
Ja.
Väterhilfenetzwerke verknüpft. Also wir wollen euch ja nicht nur voll labern, sondern euch gegebenenfalls auch nochmal was anbieten. Ich würde sagen, da verlinken wir noch was.
Sehr schön. Ja, genau. Liebe Männer, liebe Väter, geht in den Kontakt. Nicht nur hier passiv den 18. Podcast reinhören und die Sachen mit sich selber ausmachen, sondern in den Kontakt gehen mit der Welt. Christian, du hast gerade es auch schon so eingeleitet. Wir sind jetzt eine gute Stunde im Gespräch. Ich muss ja gleich gucken, dass ich hier ohne Jan irgendwann den Jingle hochgefahren kriege. Aber mich würde natürlich nochmal interessieren, hast du noch eine Quintessenz, irgendwas, was dir noch wichtig ist, über das, was du schon gesagt hast, nochmal zu sagen? An die Väter hast du dich gerade, haben wir uns gerade schon gerichtet. Wie gesagt, Männer immer gut, wenn man nicht weiter weiß, sich Unterstützung und Rat zu holen. Brauchen wir noch, müssen wir der Politik noch was sagen oder der Gesellschaft oder gibt es noch was, wofür du brennst, was noch nicht gesagt
Na,
wurde?
also ich glaube, dass wir ja uns gut bemühen, mit der Politik auch im Austausch zu sein. Und da würde ich mich tatsächlich freuen, wenn es da auch von den großen Parteien einfach den Blick dafür gäbe, dass das ein wichtiges Thema ist. Gibt es auch bei vielen Parteien, aber ich glaube, dass es, wenn man da nochmal familienpolitische Instrumente auch nochmal darauf ausrichtet, zu sagen, wie können wir die Väter mit mehr in den Fokus nehmen, dann, wie gesagt, ich habe gesagt, es braucht eine Verknüpfung nicht nur vom Individuum, sondern eben eine Verknüpfung Individuum, Gesellschaft und Politik. Und insofern, wir sind, denke ich, immer offen dafür, wenn es da Redebedarf von der Politik gibt, glaube ich, hätten wir ganz viele Ideen anzubieten.
Wer sich dafür noch verstärkt interessiert, wir haben auch eine Folge mit den Kollegen von der LAG Landesarbeitsgemeinschaft Väterarbeit, haben wir auch aufgenommen mit meinem lieben Kollegen Tobias und Hans-Georg Nelles, der inzwischen im Ruhestand ist. Also da könnt ihr auch noch mal mehr reinhören, wer sich für diese ganze politische Dimension interessiert. Ja, und wenn du nichts mehr hast, Christian, fahre ich mal den Jingle hoch, oder?
Fahr hoch.
War hoch. Ja, gut. Du hörst ihn nicht, der läuft aber jetzt natürlich schon, wenn du dir die Folge hörst. Ich finde, das war ein ganz kurzweiliges Gespräch, oder?
Absolut.
Ja, wer hätte das gedacht, dass es auch ohne Jan möglich ist, einen Podcast zu machen? Ich hatte meine Zweifel.
Ich nicht.